Lieber Teil, liebe Sangha, herzlich willkommen zu unserem Vortrag zum Thema Nichtstun. Wir haben heute Samstag, den 13.04.2019 und sind hier beim Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München. Ja, wir haben jetzt schon mal das Lied gehört. Das war vor zwei Jahren fast so die Inspiration für mich, wie ich gefragt worden bin von meiner Firma, ob ich ein Jahr Auszeit nehmen mag, dass ich da auch mal Ja sage. Den Wunsch hatte ich schon immer, ich möchte mal nichts tun. Und ja, Edith hat es mir mal vorgemacht, mit 5 Wochen im Achtsamkeitszentrum nichts tun, im Interseinzentrum. Und ja, wollte das mal probieren. Und ja, einfach sein, das hört sich so einfach an. Und ich habe da allerhand Erlebnisse gemacht in dem Jahr, habe auch einen Blog drüber geschrieben. Und so die Quintessenz von dem Ganzen zum Thema Nichtstun, die möchte ich jetzt heute mit euch teilen. Und ich habe das so unterteilt in 3 Abschnitte. Am Anfang möchte ich mal überhaupt erzählen, warum lohnt sich's überhaupt, sich über das Nichtstun Gedanken zu machen. Dann der zweite Teil ist, was ist Nichtstun eigentlich genau? Da gibt es ganz verschiedene Ansichten drüber. Und im dritten Teil dann, ja, was gibt es für Hilfestellung, für Tipps, die einem helfen dabei? So ganz konkret, so die Dinge, die mir letztes Jahr so am meisten geholfen haben. Ja. Nochmal zurück zu mir. Letztes Jahr im Januar hat diese Auszeit angefangen. Ich dachte so, jetzt ist gelaufen, 12 Monate nichts tun, alles geht von selber. Habe ganz bewusst keine großen Pläne gemacht. Dachte, ich bin jetzt erstmal daheim in München, teilweise am Ammersee. Und da kamen Dinge, die mich interessiert haben. Ich habe auf einmal angefangen, Semmeln und Brot selber zu backen. Da gibt es ganz tolle Videos auf YouTube und Rezepte auf chefkoch.de. Und dann habe ich Semmeln und Brot gebacken. Habe dann auch mitgekriegt, ja, man kann Hausmittel selber machen. So Putzmittel und so Dinge. Ist vegan und schont die Umwelt und keine Verpackung. Dann habe ich angefangen, auch die Hausmittel selber zu machen. Und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages war es dann so, ich habe den Tag damit verbracht, mit Rezepte suchen, mit Teig herrichten, gehen lassen und kneten und was weiß ich. Und am nächsten Tag dann das Gleiche wieder. Und so nach ein paar Wochen dachte ich mir, wo ist jetzt eigentlich das Nichtstun geblieben? Ja. Und die erste Erkenntnis von mir war damals eben auch, nicht arbeiten bedeutet nicht automatisch, dass man glücklich ist. War schon sehr überraschend für mich. Ja, und es hat dann so eine Zeit lang gedauert. Das Jahr hat sich so dahingezogen. Und es war erst im Juli, als ich dann 4 Wochen im Interseinzentrum verbracht habe, da gab es dann das erste Mal, muss ich fast sagen, so richtig ein schönes Ereignis. Wie ich an einem Lazy Day, also es ist ein Tag, wo nichts gemacht wird, es gibt kein Programm, es gibt nur die 3 Mahlzeiten, aber sonst nichts. Und ja, es war nach dem Abendessen und ich habe auch schon geduscht gehabt und es war alles fertig und Programm gibt es eh nicht, da gab es glaube ich nicht einmal Abendmeditation. Ja, da hat die Sonne geschienen und da bin ich so auf eine Bank, die da auf so einer Wiese ist, manche kennen die vielleicht, habe ich mich da hingesetzt und dachte, ja, es gibt nichts zu tun, gell, was soll ich machen, jetzt setze ich mich mal dahin. Gell. Und bin da so gesessen, habe den Wind gespürt auf meiner Haut, die Vögel haben zwitschert, die Sonne habe ich auf dem Gesicht gespürt, wie sie so warm mich noch, aber ganz sanft so im Gesicht gestreichelt hat. Boah, und dann habe ich so erstes Mal so dieses Gefühl gehabt, so absolutes Glück, so von innen raus. Alles war in Ordnung, alles so, wie es, ja, es war super einfach. Ja, und dachte, ja, so könnte es doch weitergehen. Und ja, es ging nicht so weiter, es war dann immer so ein Auf und Ab. Und parallel habe ich mich dann eben beschäftigt, was sind so die Bedingungen, was ist das Nichtstun. Und genau, das ist dann jetzt der zweite Teil, was ist dann das Nichtstun. Aber vorher hören wir noch einmal eine Glocke. Ja, das Erste, was ich gern teilen wollte, ich habe hier einen Ausdruck von einer Zeitschrift. Da bin ich hier gesessen an einem Mittwochmorgen nach der Morgenmeditation und unsere Partnerin, die Britta Hölzel, hat da so verschiedene Zeitschriften ausgelegen gehabt. Und da gibt es eine, die heißt Moment by Moment. Das ist so eine Achtsamkeitszeitschrift und als Untertitel steht hier Nichts tun, Dasein. Und dann habe ich mir die natürlich gleich mal geschnappt, diese Zeitung. Und da ist ein Interview drin mit einer Judith Holofernes. Und da möchte ich einen Ausschnitt davon gerne mal vorlesen. Das war für mich auf der Suche so der erste Ansporn. Ah, das Nichtstun ist nicht ganz so einfach. Ja, sie schreibt da in dem Interview, da wird sie gefragt, was ist denn eigentlich Nichtstun? Und da schreibt sie: Man setzt sich auf seinen Hintern und macht nichts. Nicht lesen, nichts aufschreiben, nicht den Computer aufklappen. Man lässt den ersten Impuls zum Tun kommen und gehen. Den zweiten auch, den dritten auch. Am Anfang kann das sehr unangenehm sein. Nach etwa einer Stunde macht sich bei mir meistens ein stilles Entzücken breit. Für Anfänger empfehle ich ein Schummelnichtstun, bei dem man den Blick angenehm schweifen lassen kann, also zum Beispiel aus dem Zugfenster gucken oder auf dem Balkon sitzen und die Umgebung betrachten. Für Fortgeschrittene auf Sofa setzen und mit Blick auf die weiße Wand verweilen. Ja, das hat mich schon mal zweimal geschockt, dieser Artikel. Zum einen, dass ich das, was ich so gedacht habe, das wäre so nichts tun, so da sitzen, Tee trinken, gucken. Schreibt sie, nö, das ist ja Schummel nichts tun. Das geht gerade mal so für Anfänger, gell, aber es ist eigentlich geschummelt. Ich wollte doch nicht schummeln. Ja, und dann, was sie schreibt für Fortgeschrittene, dass man so ganz streng, wie ich es eigentlich nur vom japanischen Zen kenne, vielleicht kennen das manche hier im Raum, ja, dass man so nur da sitzt und vor der weißen Wand und ganz, ganz streng. Und das war es eigentlich auch nicht, was ich mir so vorgestellt habe. Von ein Jahr vor einer weißen Wand sitzen, das wäre irgendwie, irgendwann langweilig geworden. Ja, in dem Sinne lasse ich mir jetzt auch mal ein Wasser schmecken. Ja, dann bin ich neugierig geworden, ja, was ist denn jetzt eigentlich nichts tun? Und habe mir mal verschiedene Bücher angeschaut, insbesondere ein Wu Wei. Ich hatte ja vorher schon so die Idee gehabt, es gibt diesen Begriff Wu Wei im Chinesischen, wird oft so übersetzt mit Nichthandeln. Die müssen es ja wissen, die Chinesen. Die betreiben das ja seit Jahrtausenden, das Wu Wei. Und da besorge ich mir ein Buch davon. Habe mir verschiedene Bücher angeschaut. Das war es dann schließlich, das mich dann ein Jahr beschäftigt hat. Das heißt, wie wir mehr erreichen, wenn wir weniger wollen. Und Untertitel, das Wu-Wei-Prinzip. Ist von einem Edward Slingerland und wie ich gestern erst gesehen habe, übersetzt von einem Bernhard Kleinschmidt. Und bei uns gibt es ja auch einen Bernhard Kleinschmidt. Und
der ist Übersetzer.
Ist Übersetzer, ja dann, cool. Das ist auch eine super Übersetzung. Also ich dachte immer, der wäre ein Muttersprachler, weil er so salopp und so schreibt. Gell? Wie ich dann gestern gelesen habe, das ist eigentlich ein Engländer. Ja, der Name ist eigentlich klar. Gell? Ja, dann schöne Grüße an Bernhard. Vielleicht hört er es ja mal. Ja, und das Buch ist also durchaus anspruchsvoll, ist wahrscheinlich auch sehr dick. Also ich habe es so als E-Book gelesen. Ich habe mich das ganze Jahr über beschäftigt. Mikrofon wieder dran. Sagen wir so, die Quintessenz würde ich jetzt gerne mal so in ein paar Worten darstellen, wie es ich so verstanden habe. Er beschreibt also wirklich von den chinesischen Weisheitslehrern, insbesondere einmal den Konfuzius. Und ja, da ist ein so ein Satz oder die Quintessenz vom Konfuzius, die ist: Man muss sich anstrengen und viele Regeln befolgen, um nach langer Zeit ganz natürlich handeln zu können. Müsste man vielleicht noch dazu sagen, also das Wu Wei ist nicht nur im wörtlichen Sinne nicht handeln, nichts tun, sondern ja, genauer oder besser, wie es mir besser gefällt, im Einklang mit dem Universum sein. Man könnte es ja vergleichen mit einem Musiker. Wenn man so einen Profimusiker sieht, der spielt so völlig leicht, egal ob Klavier oder Geige oder was, und es schaut so mühelos aus, aber dahinter stecken viele Jahre, wo der Musiker geübt hat. Ja, und das habe ich so durchgelesen, das Kapitel über Konfuzius, und dachte, ja, das hört sich alles sehr plausibel an, so wird es wohl sein. Dann kommt das nächste Kapitel über Lao Tse. Und der schreibt so ziemlich das genaue Gegenteil. Ja, er hat da auch so einen Ausdruck, den Ausdruck von einem unbehauenen Klotz. Also man soll so sein wie ein unbehauener Klotz. Beim Konfuzius ging es ja darum, wie eine fein geschnitzte Statue soll man sein, wie hier so eine Buddha-Statue, fein geschnitzt und poliert, ganz lange poliert, dass sie richtig schön glänzt. Und dann steht da in dem Buch von Lao Tse, steht dann drin, wie ein unbehauener Klotz soll man sein. Hör sofort auf, dich anzustrengen und kehre heim. Ja, dann war ich erstmal ein bisschen verwirrt. Es ging dann noch weiter, das Buch ist also recht wissenschaftlich. Dann gab es dann noch zwei andere Philosophen, die dann versucht haben, die beiden unterschiedlichen zusammenzubringen, Konfuzius und die Lehre von Lao Tse. Also sehr interessante Literatur, also ich kann sehr empfehlen, das Buch. Aber doch einmal schwierig zu verstehen und vor allem umzusetzen. Ich wollte ja was tun in dem einen Jahr. Und das Jahr verging und verging und verging und war irgendwo begrenzt. Ja, und zum Abschluss in dem Buch schreibt der Autor auch noch von dem Paradox bei dem Wu Wei oder bei dem Thema Nichtstun. Und das ist: In allen Fällen stellt sich jedoch die Frage, wie wir uns bewusst anstrengen können, mühelos zu handeln. Das ist das Paradox des Wu Wei. Das Problem, wie man sich anstrengt, sich nicht anzustrengen. Ja, und dann bin ich vor kurzem erst auf ein Zitat gestoßen von Thay. Thay, also Thich Nhat Hanh, unser lieber Lehrer. Und der Auslöser war, dass wir eine aus unserer Sangha, die Petra Porat, manche kennen sie vielleicht, hat mir diese Kalligrafie geschickt von Thay. Und sie sagt, das hat sie aus Plum Village mitgebracht. Er hat da 2002 war das wahrscheinlich einen Vortrag gehalten und da hat er über das Thema Doing Nothing is Something gesprochen. Und wie ich dann nach den Schlagwörtern gegoogelt habe, bin ich dann auch plötzlich fündig geworden im Internet und da gab es sehr viele Fundstellen, wo Teil zu dem Thema spricht. Ja, und eine davon, die ist in dieser Bücherei, die auch bei uns ausliegen, auf dem Büchertisch ausliegt, die kennen vielleicht manche. Im Deutschen heißt es so einfach essen, einfach sitzen, einfach gehen und so in der Art. Ich habe leider auf die Schnelle nicht rausgefunden, in welchen von diesen 5 Büchern dass das Zitat drin ist. Aber ich glaube, die sind alle interessant, die Bücher. Ja, und das eine schreibt er übers Nichtstun. Und im Aspekt auf die Sitzmeditation geht es ja. Er schreibt Thay Thich Nhat Hanh, anstatt die Sitzmeditation als die Praxis der Konzentration zu bezeichnen, tief zu schauen und Einsicht zu gewinnen, bezeichne ich das Sitzen gerne als Nichtstun. Sitzen bedeutet in erster Linie, es zu genießen zu sitzen, völlig lebendig sein und mit den Wundern um uns herum in Kontakt zu sein. Mit unserem Körper, der frischen Luft, den Geräuschen von Menschen und Vögeln und den wechselnden Farben des Himmels. Ja, das war natürlich Balsam auf meiner Seele. Einmal ganz toll, dass er so konkret übers Nichtstun schreibt und dass er schreibt, ja, was heißt Nichtstun beim Sitzen? Es zu genießen, zu sitzen. Und da hatte ich auch, wie ich letztes Jahr mal im EAB war, eine Kalligrafie gefunden. Da habe ich eben auch noch Kalligrafien gesucht zum Nichtstun. Und im Speisesaal habe ich dann die hier gefunden, Enjoy the Moment. Und die hatte ich mir damals abfotografiert, weil zu Kauf gab es die nicht. Und die hängt seitdem bei mir im Wohnzimmer. Enjoy the Moment. Und das ist im Prinzip das, was er hier schreibt. Dass es also gar nicht darum geht, also wirklich ganz streng überhaupt sich nicht zu bewegen und nicht zu denken. Sondern ja, man kann den Moment genießen. Ja, und dass das auch überhaupt nichts mit Schummeln zu tun hat. Das hat mich schon mal gefreut. Ja, in dem Zug habe ich noch ein zweites Zitat gefunden von Thay. Das kommt aus einer Frage- und Antwort-Session. Ich habe nicht rausgefunden, wann genau das war, bei welchem Vortrag, aber ich habe das Buch habe ich rausgesucht. Nur habe ich leider den Ausdruck nicht dabei. Das Buch heißt Antworten von Herzen. Ist 2009 erschienen im Theseus Verlag. Und ich lese wieder kurz vor, was Thay dazu schreibt, zum Nichtstun. Also die Frage ist, die müsst ihr eigentlich auch vorlesen. Ich fühle mich schuldig, wenn ich nicht beschäftigt bin. Ist es in Ordnung, nichts zu tun? Und die Antwort von Thay. In unserer Gesellschaft neigen wir dazu, nichts tun als etwas Negatives oder sogar Böses zu sehen. Aber wenn wir uns in Aktivitäten verlieren, verringern wir unsere Seinsqualität. Wir leisten uns selbst einen schlechten Dienst. Es ist wichtig, uns zu erhalten, um unsere frische und gute Laune, unsere Freude und unser Mitgefühl zu bewahren. Im Buddhismus kultivieren wir Ziellosigkeit oder auf Sanskrit Apranihita. Und in der buddhistischen Tradition ist die ideale Person, ein Arhat oder Bodhisattva, eine geschäftslose Person. Jemand, der nirgendwohin geht und nichts zu tun hat. Die Menschen sollten lernen, einfach da zu sein und nichts zu tun. Also ich habe mir schon gedacht, das Zitat, das werde ich mir auch groß irgendwie aufschreiben und an die Wand hängen. Das ist einfach, ja, so toll finde ich das. Es gibt natürlich auch ein Lied dazu, nirgendwo hinzugehen und nichts zu tun. Das ist das alte, bekannte Happiness is here now. Und das werden wir dann auch zum Abschluss dann singen. Und auch mit einer neuen deutschen Version. Das ist absolute Premiere, dass wir das singen. Da erzähle ich aber später noch was dazu. Ja, also Thay schreibt jetzt eben über die Ziellosigkeit auch. Dieses Apranihita ist ja auch so ein buddhistischer Begriff, der gar nicht so einfach zu verstehen ist. Da gibt es auch in unseren Archiven gibt's einen schönen Vortrag von Thomas darüber, den er mal gehalten hat am Tag der Achtsamkeit. Und es ist auch ein Thema, das mich schon lange begleitet und unterstützt. Jo. Dann hören wir noch mal kurz eine Glocke. Ja, und das Letzte, was ich jetzt euch mit euch teilen wollte zum Thema Was ist Nichtstun, ist ein Gedicht von Bodhidharma, das ich erst vor kurzem kennengelernt habe, wie ich beim Thomas beim Teeabend war, am Mittwochabend. Da war zufälligerweise auch das Thema Nichtstun und unter anderem hat Thomas da ein tolles Gedicht mitgebracht. Wer ihn nicht kennt, also den Bodhidharma meine ich, das ist derjenige, der quasi von Indien nach China gegangen ist und so den Buddhismus nach China gebracht hat. Ja, ich lese einfach mal vor das Gedicht im Original. Ich kam ursprünglich nach China, um den Dharma zu lehren und verblendete Menschen zu retten. Eine Blume entfaltet 5 Blätter, die Frucht entsteht von selbst. Ja, und das Pfiffige an dem Gedicht ist einmal, das ist zweigeteilt. Also am Anfang, da hatte er noch eine Absicht, ein Ziel, warum er nach China gekommen ist. Eben um den Dharma, also die buddhistische Lehre dort weiterzugeben. Und eben, ja, Menschen zu retten. Also eine konkrete Absicht. Und dann, seltsamerweise, macht das Gedicht so einen Schwenk dann mit dieser Blume, die entfaltet 5 Blätter. Warum auch immer 5. Das heißt, ja, und die Frucht entsteht von selbst. Und das heißt, ganz von selbst natürlich nicht. Der erste Schritt ist ja schon, die Blüte, die muss ihre Blätter aufmachen, damit dann zum Beispiel die Biene überhaupt kommen kann und ja, die Blüte bestäuben kann. Also sie schafft quasi die Voraussetzung dafür, dass dann mit weiteren Bedingungen zusammen die Frucht kommt. Aber nach dem Blütenöffnen kann sie nichts mehr machen. Also da muss sie warten. Und wenn keine Biene kommt, dann kommt keine. Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Bedingungen. Also Sonne, Regen, Erde, was auch immer noch nötig ist dafür. Das sind Dinge, wo eben die Blüte keinen Einfluss hat drauf. Ja, und von daher ist es auch recht schön, sagen wir mal so, als Hinweis, was Nichtsein ist und vor allem, was dann überleitet zu dem Thema, ja, wie kann ich es denn machen, das Nichtsein? Was hilft mir dabei? Es geht quasi darum, Bedingungen zu schaffen. Also ich kann einen Teil dazu beitragen für die Frucht, was auch immer die Frucht ist, ob das unser Glücklichsein ist. Ich kann Bedingungen schaffen oder helfen dazu, ein paar Bedingungen zu schaffen. Aber dann heißt es, sich in Geduld zu üben und ja, die Dinge quasi ihren Lauf zu lassen und zu schauen, was da kommt. Sei es jetzt die Sonne und die Biene bei der Blüte oder auch von einem selber. Ja, wie bei mir zum Beispiel, dass ich die Entscheidung gemacht habe, ich mache dieses Jahr Auszeit. Das war schon mal eine Entscheidung. Aber mit dem allein war es noch nicht getan. Und wie ich dann in Hohenau auf dieser Bank gemerkt habe, ja, da kamen noch verschiedene andere Bedingungen dazu. Ich habe einmal dieses halbe Jahr schon hinter mir gehabt im Juli. Dann in Hohenau selber diese 4 Wochen am Stück. Das war also eine ganz außergewöhnliche Zeit, in diesem Ablauf drin zu sein. Alle Leute um einen rum, die sind achtsam, sind langsam. Ja, auch das Thema Kochen, da ist für mich gekocht worden. Und ich muss keine Rezepte suchen und Zutaten einkaufen. Vielleicht war ich ein paar Mal in der Küche beim Schnippeln oder im Garten. Aber ansonsten geht das alles so, ja, seinen Gang, und ich habe mich da einklinken können und einfach wohlgefühlt. Und speziell bei diesem Lazy Day, da gab es also so wirklich nichts mehr zu tun. Ja, und da waren die Bedingungen dann alle da. Und wumm, da kam die Frucht in Form von dem Glücklichsein. Dann kam sie in Anführungszeichen von alleine. Also das heißt, man kann sehr wohl beitragen mit Bedingungen, aber darf dann nicht erwarten, ich mache jetzt das und jenes und dann muss es aber klappen. So einfach geht es dann nicht. Ja, und ich war dann noch so frei mit all diesen Erkenntnissen. Also das sind jetzt nicht meine Erkenntnisse, sondern die bin ich jetzt so frei, die gebe ich weiter von dem Teeabend. Aber ich war dann so frei und habe das Gedicht umgedichtet. Ich dachte, dann muss man es nicht so erklären, sondern sage ich es halt gleich, wie es ist. Und jetzt kommt also Bodhidharmas Gedicht nach, ich weiß nicht wie viel, 1000 Jahren umgedichtet. Ja, natürlich auf meine Belange. Also. Ich bin ursprünglich zum Buddhismus gekommen, um mein Leiden zu verringern, um glücklich zu sein. Die Blüte öffnet ihre Blätter, die Frucht entsteht entsprechend den Ursachen und Bedingungen. Ja, das war's schon. Ja, das sagt also genau das aus, wie ich vor, ich weiß gar nicht mehr wie viele Jahren, 95 mal so angefangen habe, die ersten buddhistischen Bücher zu lesen. Da war ich noch so kurz, so 5 Jahre nach der Scheidung, so ganz im Leiden drin, bin ich zum Buddhismus gekommen mit einem bestimmten Ziel, mit einem Zweck, um mein Leiden zu beenden. Ja, und so im Laufe der Zeit ist nicht nur eine Frucht, sind verschiedene Früchte gekommen. Ich konnte das Leiden beenden, habe dann sogar hier die Sangha kennengelernt, die GAL. Und ja, es ging dann sogar ins Positive, ins Glücklichsein und diese vielen tollen Momente, die ich hier mit der Sangha erlebt habe. Ja, es ist einfach eine wunderschöne Frucht. Ja, und dieses von selbst entstehen, ja, entsprechend den Ursachen und Bedingungen. Also es hat schon mal auch die Entscheidung gebraucht, ja, sich mit Buddhismus zu beschäftigen, sich auch der Sangha anzuschließen. Ich habe da lange gezögert, ich glaube es waren 7 Jahre, wo ich gezögert habe. Ja, und dann doch sich zu überwinden und die Bedingungen zu schaffen, auch hinzugehen in die Sangha-Abende. Ja, und das sind Bedingungen, die man schaffen kann. Man kann nichts erzwingen damit. Aber es sind einfach, ich sage mal, auch Voraussetzungen. Ja, zum Glücklichsein. Ja, und insofern, da ist wieder das Nichtstun drin, dass man quasi zwischen dem, dass man die Bedingungen schafft, das ist natürlich ein gewisses Handeln im Geiste von dieser Absichtslosigkeit, dass ich was tue, mich einer Gemeinschaft anschließe oder zum Abend komme oder so. Aber ab da heißt es nichts tun und abwarten und schauen, was passiert. Jo, dann hören wir nochmal die Glocke und dann geht's zum Thema, was kann ich konkret so alles machen zum Nichtstun. Ja, da habe ich jetzt einmal, ich glaube, 4 Punkte habe ich jetzt einmal gesammelt. Und da ist das erste im Prinzip was Banales, also Thai nennt es Glocke der Achtsamkeit. Ich habe hier auf dem Smartphone, also glücklich sind alle Smartphone-Besitzer, habe ich verschiedene Apps drauf, die einen quasi immer wieder im Laufe des Tages erinnern dran, was ja, vielleicht mal innezuhalten. Es gibt aktuell, gibt's sogar von Plum Village gibt es eine App, die das auch unterstützt. Die heißt sinnigerweise Plum Village App. Ich hatte letztes Jahr eine drauf, die mittlerweile leider nicht mehr funktioniert. Mittlerweile habe ich eine drauf, die heißt, muss ich mal spicken, Chime Me Big Ben. Also Chime auf Englisch, wie das Läuten. Chime Me, läute mich. Und das Schöne ist dran, dass die dieses Läuten vom Big Ben aus London simuliert. Und das ist ja der Ton, den gibt es ja auch im Plum Village oder im ERB, im Speisesaal auch. Der so zu einer Viertelstunde macht er einmal diese Melodie, dann zur halben macht das dann ein bisschen länger und dann dreiviertel noch ein bisschen länger und dann ganz ausgespielt zur vollen Stunde. Und ich habe das ganz konkret das erste Mal angewendet. Da habe ich letztes Jahr im Frühjahr das Vorzelt bei mir erneuert im Wohnwagen am Ammersee draußen. Und ich muss dazu sagen, dass ich da schon fast 20 Jahre draußen war. Das heißt, da hat sich entsprechend viel Gerümpel angesammelt in dem Vorzelt. Und ich hatte am Samstag habe ich meinen Sohn eingeladen, dass er mir hilft. Und bis dahin hatte ich quasi einen harten Termin, da musste das Vorzelt ausgeräumt sein. Weil das Abbauen und so und das Neue aufbauen wollte er mir helfen. Aber das Entrümpeln, das musste ich schon alleine machen. Und ja, da habe ich diese App das erste Mal so richtig verwendet, weil ich habe schon gemerkt, wenn ich da längere Zeit da so am Räumen war, dann hat mir das Kreuz wehgetan, das Knie hat mir wehgetan und oh, dann hat es überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich es verschoben am nächsten Tag, weil ich habe ja schließlich Auszeit, warum soll ich hier so schuften? Gell? Ist aber immer knapper geworden, die Zeit. Ja, und dann habe ich mich erinnert an diese Glocke der Achtsamkeit. Habe es dann so gemacht, bei jeder Viertelstunde habe ich nur mal innegehalten und habe dreimal geatmet. Kostet also gar nicht viel Zeit, wenn man sagt, ja, da kann ich ja nichts mehr tun. Das dreimal atmen, die Zeit hat man immer. Und immer zu jeder vollen Stunde habe ich mich dann hingesetzt und habe eine Tasse Tee getrunken oder alkoholfreies Bier oder irgendwas. Ja, aber wirklich mit hinsetzen. Und habe tatsächlich gemerkt, da ist so ein Tag dann vergangen, wo ich ordentlich was geschafft habe. Und war am Abend immer noch frisch. Ist so ein bisschen in den Stil, weil ich die Madeleine gerade sehe, da gibt es so diese schöne Geschichte von dem Feger da aus dem Momo. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der Feger, der Giuseppe oder so. Beppo, ja.
Der Straßenkehrer.
Ja, der auch gesagt hat, wenn er so die lange Straße sieht, um Gottes Willen, gell, da ist er gleich aus der Puste. Aber immer nur mal so ein kleines Stückchen
einen Schritt nach
und dann einen Schritt nach dem anderen. Besenstrich nach Besenstrich. Und ja, so ist es mir dann auch gegangen. Ja, man kann natürlich auch andere Dinge verwenden. Also man braucht jetzt nicht unbedingt sich ein Handy kaufen deswegen, sondern man kann auch die Kirchenglocken hernehmen, wie es Thayer auch empfiehlt. Oder wenn man im Büro das Telefon klingelt oder was auch immer. Also einfach so Signale, die da sind und einen einladen, ganz kurz innezuhalten. Und wenn es nur 3 Atemzüge sind, die wirken manchmal Wunder. Ja, dann das Zweite, was mich auch ziemlich lang begleitet hat im letzten Jahr, war dieses Gedicht von Gendun Rinpoche, das wir heute auch schon gehört haben von Madeleine. Und insbesondere davon der erste Abschnitt. Den habe ich auch recht schnell auswendig gelernt dann. Und den habe ich mir gerade beim Meditieren dann immer so vorgesagt. Ich lese ihn einfach nochmal kurz vor. Lasse deinen Geist in einen Zustand, der gelöst und zwanglos ist. Betrachte in diesem Zustand die Bewegung der Gedanken und verweile entspannt darin. Ja, da fand ich einmal schon mal sehr hilfreich, dass er sagt, lasse deinen Geist in diesen Zustand. Ich habe schon so viele Meditationsbücher gelesen und Meditationstechniken, was man alles machen kann, angefangen vom Zählen bis auf Visualisieren und die tollsten Sachen schon gemacht. Ja, und sich da einfach mal hinzusetzen und sagen, nö, ich mache jetzt gar nichts. Ich mache keine Technik. Ich lasse den Geist einmal so, wie er ist. Und natürlich gehört dazu auch zu betrachten, wie er sagt, betrachte die Bewegung der Gedanken. Aha, also einfach mal schauen. Und vor allem auch nicht, die Gedanken loshaben zu wollen oder unterdrücken zu wollen oder anders haben zu wollen, ich muss doch positiv denken, sondern einfach mal zu betrachten, die Gedanken. Und das Schöne eben daran, da ist er sich wohl einig mit Thay, wie er schreibt, verweile entspannt darin. Es gibt ja manche Meditationslehrer, die so schreiben, man soll die Gedanken so wie ein Beobachter beobachten, wie so ein neutraler Beobachter. Und das war mir noch nie so ganz geheuer, weil das habe ich eher so an Schizophrenie erinnert, wenn ich in mir selber da so gespalten bin und so. Ja, und er schreibt hier, verweile entspannt darin. Also mitten in den Gedanken. Nicht von außen drauf schauen, sondern ja, ich bin drin. Ja, mir hat es tatsächlich unheimlich viel geholfen. Ich habe das fast das ganze letzte Jahr so praktiziert in der Meditation. Ich setze mich hin, ich brauche nichts tun. Das Schöne ist auch schon die Haltung, die symbolisiert schon ein bisschen. Keine Rezepte suchen, keinen Teig kneten oder sowas. Nichts tun. Ja, und wenn trotzdem Gedanken kommen, ja, die einfach anschauen und angucken, ja, und so sein lassen. Und das Pfiffige ist dann, auch wenn man es gar nicht bewusst will, ist, ja, mit der Zeit werden sie dann ganz von selber weniger und ruhiger und langsamer. Und da sind wir dann wieder bei diesem Wu-Wei-Paradox, bei diesem, wie kann ich mich anstrengen, mich nicht anzustrengen. Da war das eine große Hilfe bei mir. Ja, mit diesen Hinsätzen, auch mit dem Spruch, ich habe ihn auch an die Wand gehangen am Anfang und dann zumindest den ersten Satz dann auswendig gelernt. Lasse deinen Geist in einem Zustand, der gelöst und zwanglos ist. Boah. Ja, dazu passt danach gleich nahtlos quasi eine Erinnerung, die ich auch habe an einen Besuch von Thay Phap Anh, wie wir noch Tag der Achtsamkeit in Johanniskirchen gehabt haben. Da war auch so eine Frage- und Antwort-Session und da ist er gefragt worden, ob das nicht sehr anstrengend ist, wenn er da im Plum Village oder im EAB ist, den ganzen Tag so viel meditieren, achtsam sein und dann auch noch meditieren. Und da hat Thay Phap Anh so gelacht und ich dachte, er macht nur einen Witz, wie er sagt, meditieren im Gegenteil, das ist ja gerade eine Pause. Wenn ich mich hinsetzen kann und setze mich hin zur Meditation, brauche ich endlich mal nichts tun. Keiner stört mich, keiner will was von mir. Es ist eine Pause. Und ja, im ersten Moment dachte ich noch, ja, der will uns nur irgendwie veräppeln. Aber wie er das dann auch so begründet hat und so im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, nö, der meint es ernst. Und wie ich letztes Jahr gesehen habe, es funktioniert tatsächlich. Sich hinsetzen und nichts tun. Ja, mir hat das so geholfen, also ein paar Sätze, so natürlich auch das Handy ausschalten, so schön es ist, ein Smartphone zu haben. Es ist schlecht, wenn es dann gerade in der Zeit klingelt, wenn man nichts tun will. Ich habe da auch eine Meditations-App für den Zweck, wenn es interessiert, kann ich sehr empfehlen. Die heißt Insight Timer. Also wie Einsicht, die Insight und da den Timer. Die hat die schöne Eigenschaft unter anderem, wenn man den startet, den Timer, dann tut er alle Benachrichtigungen sperren. Also da kann man anrufen, aber man hört nichts. Und auch wer WhatsApp und egal was, das Handy ist stumm in der Zeit. Und das, allein das ist schon eine tolle Sache. Er hat noch ein paar andere schöne Eigenschaften. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Dann, was Helga in Hohenau auch gern zu sagen pflegt, wir haben es heute auch schon mal gehört, es ist für alles gesorgt. Wenn man hier reinkommt, ja, wir brauchen uns um nichts kümmern, da gibt es jemanden, der die Türe abschließt und auch wenn jemand klingelt, dann doch läuft und die Türe wieder aufschließt. Ja, da ist jemand da an der Glocke, der schaut, wann die Zeit rum ist und dann einen erinnert, dass die Meditationszeit aus ist oder was als nächstes dran ist. Also, es ist für alles gesorgt. Und in Hohenau kommt dazu, dass dann auch noch fürs Essen gesorgt ist, dass man auch nicht selber kochen muss. Ja. Genau, und für mich war noch ein Punkt wichtiger, wie so bestimmte Gedanken immer wieder gekommen sind. Da war zum Beispiel also der Gedanke an die Zeit, was mache ich nach dieser Auszeit, wie geht es da weiter, will mich mein alter Kunde überhaupt noch haben und so Dinge. Und wenn dann diese Gedanken hochkommen sind, habe ich mir eben so die Frage gestellt, will ich diesen Gedanken jetzt denken? Und wenn ich zum Ergebnis gekommen bin, nö, den will ich eigentlich jetzt nicht denken, dann hat es auch meistens funktioniert, dass der dann auch wieder verschwunden ist. Also mir hat eben diese Frage, will ich das jetzt denken, geholfen. Um so ein bisschen, so, dass man nicht so hilflos diesem Gedankenkarussell ausgeliefert ist, sondern sich mal zu offen fragen, will ich das jetzt denken? Die Antwort kann auch sein, ja, das will ich jetzt denken. Wenn mir vielleicht ein ganz tolles Rezept eingefallen ist oder so, dann habe ich das erstmal aufgeschrieben. Ja, aber sich zu fragen, ganz offen, will ich das, ja oder nein? Ja, dann hören wir nochmal einen Gong und dann kommt zum Abschluss noch so der letzte Tipp zum Nichtstun. Ja, das letzte ist dann das Thema Lazy Day. Die Profis, sage ich mal, die kennen das schon. Für alle anderen erzähle ich ein bisschen was dazu, was damit gemeint ist. Das heißt quasi, ja, ein Tag, oder ich fange mal anders an, wie es in Hohenau abläuft, dieser Lazy Day. Da gibt es keine Weckglocke in der Früh und es gibt auch keine Morgenmeditation, also überhaupt kein Programm während dem Tag. Es gibt nur die drei Mahlzeiten, dass die Leute auch was zum Essen haben. Aber ansonsten ist nichts organisiert. Und man ist eingeladen, ja auch selber in sich reinzugucken und ja zu machen, was einem gefällt. Wenn einer gern länger schläft, dann soll der länger schlafen. Ja. Wenn einer gern Ausflug macht in die Stadt und dann Kaffee trinkt, kann er das machen. Wenn sich jemand gern mit der Hängematte zwischen zwei Bäume hängt, so wie ich das gern gemacht habe, ja, dann hänge ich mich zwischen zwei Bäume. Ja. Und Thay ist auch mal gefragt worden, was er denn macht am Lazy Day. Da hat er gesagt, wie viele Mönche offenbar schlafen. Und es gibt auch eine kleine Beschreibung dazu in dem Buch. Auch wieder Antworten vom Herzen. Da hat sich der Übersetzer übrigens ein bisschen schwer getan. Er nennt es da einen faulen Tag. Und da muss man natürlich auch vorsichtig sein, oder das spürt natürlich jeder selber, wenn man so das Begriff oder der Begriff faul sein, ist natürlich sehr negativ. Und kein Mensch, um Gottes Willen, wir wollen doch nicht faul sein. Und das ist vielleicht auch ein Grund, oder Gott sei Dank, dass diese Lazy Day nicht übersetzt worden ist ins Deutsche, vor allem nicht mit Faultag oder so, um Gottes Willen, dass man einfach geblieben ist bei Lazy Day. Und wenn man das mal mitgemacht hat, dann weiß jeder, was das ist, Lazy Day, und ganz klar. Ja, und Thay schreibt unter anderem, es ist nicht einfach, einfach nur zu sein, wenn du glücklich, entspannt und lächelnd sein kannst, wenn du nichts tust, bist du ziemlich stark. Hört sich schon ganz anders an wie faul sein. Und weiter schreibt er, nichts zu tun bringt die Qualität des Seins mit sich, was sehr wichtig ist. Nichts tun ist also etwas. Und da sind wir wieder bei der Kalligraphie. Doing nothing is something. Ja, und zum Abschluss noch ein paar kleine Tipps, wie man selber auch so einen Lazy Day gestalten kann. Da habe ich mich ja fleißig geübt letztes Jahr. Bei mir war das immer, oder meistens war es der Freitag, der Lazy Day. Da war für mich einmal wichtig, entweder das Essen vorzukochen, dass ich vorher schon einfach größere Portionen gemacht habe und das eingefroren oder aufgehoben habe. Dann kann ich schon meinen Kopf frei haben vor Rezepte suchen, einkaufen gehen, wie bereite ich das zu und so. Da ist einfach das Essen schon da. Eine andere Variante, die ich auch gemacht habe, ist Fasten. Ich habe da so ein Hildegard-Brotfasten habe ich da entdeckt für mich. Da tut man quasi den ganzen Tag nur Dinkelsemmeln essen. Und das heißt, da ist auch sehr überschaubar, also wenn man was macht, man macht Dinkelsemmeln und isst halt Dinkelsemmeln. Ja. Und so viel, also mehr wie 3, 4 habe ich da selten gegessen. Also da ist man auch nicht so mit Essen beschäftigt da am Tag, sondern hat Zeit zum Nichtstun zum Beispiel. Ja. Ja. Und ganz wichtig ist natürlich auch, oder war für mich, auch wenn die Wohnung das vielleicht nötig gehabt hätte, also jetzt nicht aufzuräumen, nicht zu putzen an so einem Tag, auch nicht zu arbeiten, also was auch immer das an Arbeit gerade war. Also wenn man sich vornimmt, ich mache jetzt ein Lazy Day, dass man dann diese Sachen auch wirklich alle liegen lässt. Es nimmt einen keiner weg, das am nächsten Tag ist immer noch die Arbeit da. Ja, und natürlich, wie Tai sagt, enjoy the moment, dass ich das genieße, was gerade schön ist. Wenn das Wetter schön ist, nach draußen gehen. Aber auch wenn es nicht schön ist, wenn es kalt ist und regnet, kann man auch nach draußen gehen. Es ist immer ein Genuss, in der Natur zu sein, für mich auf alle Fälle. Ja, und tun, was Freude macht. Ja, damit habe ich jetzt so das Wesentliche mal mit euch geteilt. Quintessenz aus einem Jahr nichts tun. Warum es sich lohnt, nichts zu tun. Weil man glücklich wird dabei. Ein paar Gedanken, was es eigentlich ist. Angefangen von Wu Wei und Konfuzius bis Lao Tse, was diese über das Nichtstun schreiben. Wenn die Bücher noch interessieren, also ich habe die Zettel lasse ich noch ein bisschen hier liegen oder die habe ich dann immer bei mir, wer sich dafür interessiert. Natürlich auch das, was Tai dazu sagt, zum Nichtstun, dass man den Moment genießen kann. Lazy Day machen, also die Tipps zum Nichtstun, Glocke der Achtsamkeit verwenden. Heute haben wir sehr oft die Glocke der Achtsamkeit. Also auch die Glocke können wir dazu verwenden. Ja, und ja, bis zum Lazy Day. Genau, und damit schließen wir fürs jetzt mal für einen Vortrag. Also ich bin ja, wenn jemand noch Fragen hat, entweder den ganzen Tag über noch da oder auch in den Gesprächsrunden oder auch hinterher, wann auch immer, per E-Mail, Telefon oder hier an den Sangha-Abenden. Ja, und damit lasse ich es mal gut sein. Wir hören 3 Klänge der Glocke. Und singen dann aber noch das Abschiedslied. Vielen Dank fürs Zuhören.